Ja, geht so. Ich will mich erst noch kurz vorstellen, weil mich ja nicht alle Leute kennen. Und gestern Abend habe ich die Versammlung versäumt. Ich stand erst unter der Dusche und dann war ich im Bett. Gut, ich wollte nur so viel zu den Gründen. Ist egal. Ich heiße Annegret. Ich bin aus Zwickau, bin von Anfang an in unserer Gemeinde dabei gewesen, war schon vorher dabei, als wir uns noch als Gebetskreis getroffen haben und habe über die vielen Jahre, die wir miteinander gehen, viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Richtig viele Erfahrungen. Und wenn ich so verschiedene Prediger höre, da denke ich immer, jeder Prediger hat so sein eigenes Thema. Und auf das kommt er immer wieder zurück. Du kannst über alles Mögliche lernen, aber eins ist dein Herzensding. Und mein Herzensding ist Gebet. Ich praktiziere das sehr gerne, ich bete sehr gerne, ich habe viele intensive Gebetskontakte. Mit vielen meine ich regelmäßig, also einmal die Woche. Und wir üben Beten. Das ist nicht immer gleich. Und wir haben viel gelernt in der Zeit. Und wie sollte es anders sein? Deswegen ist Anbetung auch 100% mein Thema. Ich möchte über Anbetung lernen heute und ich bitte euch, ihr habt bestimmt schon eine Menge gehört darüber und gelernt. Seid klug, hört trotzdem zu. Nicht, weil ich so gescheit bin, sondern weil es von unserer Haltung abhängt, ob wir was empfangen oder nichts empfangen. Und wenn wir offen sind für das, was Gott austeilen will, dann kann selbst bei Themen, die ich schon oft gehört habe und wo ich fit bin, können Sachen dabei sein, die mein Herz berühren, die mein Leben verändern. Und es wäre doch schade, wenn das vorbeizieht, wie nicht gewesen. Ich möchte euch sagen, warum ich über Anbetung lernen will. Und wenn ihr mitschreiben wollt, jetzt kommen ungefähr 5 Punkte, die einfach nur ein Warum sind. Warum Anbetung? Anbetung ist ein Schlüssel. Und für meine Begriffe oder für meine Erfahrung ist es der Schlüssel zu einem Leben im Sieg. Anbetung ist ein Schlüssel für ein Leben im Sieg. Wenn man in Anbetung ist und das praktiziert und nicht nur hier, wo wir in der großen Runde sind, sondern auch, wenn man alleine im Auto fährt oder wenn man sich zu zweit oder zu dritt trifft zum Beten. Anbetung. Dann kommt es zur Sündenerkenntnis. Das ist ganz erstaunlich. Es geht gar nicht drum, Herr, zeige mir irgendwas. Du stehst vorm Herrn, du preist seinen Namen und auf einmal werden dir Sachen bewusst. Oh, und das ist die richtige Stelle und das ist die richtige Haltung. Oh, das kläre ich noch schnell. Das ist nicht dieses tief zerknirscht sein und nie wieder mit dem Bubs an der Wand kommen. Das ist, ach, ja, falsch gewesen, ich kehre um. Wir haben in der Kinderarbeit Leute gehabt, die haben gelehrt über Buße tun, Sündenerkenntnis. Und die sagen, Buße tun ist nichts anderes. Ich gehe in eine Richtung und der Herr sagt, falsch. Und ich drehe mich rum, drehe der Sünde den Rücken zu und gehe in die andere Richtung weiter. Das ist der Punkt. Das muss nicht immer furchtbar dramatisch sein. Manchmal ist es für uns dramatisch, weil wir an unseren Sünden ein bisschen hängen. Wir sind ja auch manchmal ein bisschen... Ich wusste, ihr wisst, was ich meine. Anbetung dient zur Heilung. Ganz praktisch, Heilung für unseren Körper. Im Bett liegen und leiden. Und ich lag oft im Bett, im Krankenhaus. Hab schlimme Sachen erlebt. Anbetung dient zur Heilung für unseren Körper. Unter Anbetung kommt es zu Befreiung von dämonischer Belastung. Da steht alles auf, wenn wir den Herrn anbeten, in heiligem Schmuck. Das lässt sich der Teufel nicht gerne sagen. Da ist er auch nicht gerne dabei. Und auch Dämonen nicht. Und wenn sie denn Wohnung haben, ist eine gute Zeit zu gehen. Befreiung. Ich arbeite viel mit psychisch kranken Leuten. Anbetung ist die der Schlüssel zur Heilung für die Seele. Wenn es wo Heilung gibt für psychische Erkrankungen, dann in Anbetung. Absolut. Die Festungen des Feindes werden niedergerissen. Nicht nur im persönlichen Leben, sondern ringsherum. Wenn wir in Anbetung vor dem Herrn stehen und preisen den Herrn, Herr, du bist gut, du bist stark. Und dann fällt mir ein und das läuft schief. Und im Namen Jesu, das klär ich. Bumm, Ende. Und dann geht's wieder um Gott. Ich wende meinen Blick gar nicht ab vom Herrn. So reißen wir Festungen des Feindes runter. Und ich glaube, dass es ähnlich der Art ist, wie Jesus agiert hat. Jesus kam nicht sehr in Wallung, wenn der Dämon ausgetrieben hat. Das ging wie reden. Wie atmen. Er ging hin, heilte die Leute, trieb Dämonen aus, bumm, ging er zum Nächsten. Und jetzt kommt das Wichtigste, falls ihr Interesse daran habt, dass sich euer Charakter verändert. Anbetung ist der Schlüssel. Anbetung ist der Schlüssel für Charakterveränderung. Ich sag's euch nochmal. Anbetung ist gut zur Sündenerkenntnis, zur Heilung, zur Befreiung, zur Heilung der Seele. Festungen des Feindes werden niedergerissen und dein Charakter verändert sich. Und jetzt, wenn ihr das alles wisst, wozu Anbetung gut ist, dann versteht ihr, warum der Teufel Festungen auffährt gegen Anbetung. Der Teufel hasst Anbetung. Könnt ihr euch erinnern an diese Geschichte, wo Jesus in der Wüste war, wie er zum Schluss die Hosen runtergelassen hat, gesagt, wenn du dich hinkniest und mich anbetest. Das war's, dahin wollte er. Du kriegst alles, wenn du. Und hier Jesus sagt, du sollst Gott alleine anbeten. Gott alleine anbeten. Niemand und nichts anderes. Wir setzen manchmal andere Stellen oder besetzen die Stelle Gottes mit anderen Sachen. Das kennen wir bestimmt schon vom Kindergottesdienst, falls ihr fromm vorgeprägt seid. Im Kindergottesdienst ist es klassischerweise der Fußball. Ja, der ist der Fußball, dein Gott. Das zieht nur bei kleinen Jungs. Aber für Erwachsene, unser Körper ist zum Beispiel schnell mal unser Gott. Ich muss gesund leben. Ich brauche Fitness. Ich muss schnell zum Arzt. Mir zwickt's. Weiß nicht was. Also unser Körper kann ganz schnell zu unserem Gott werden. Kann eine Stelle einnehmen, die ihm nicht gebührt. Unser Reichtum, unsere Macht. Das, wo wir was zu sagen haben, das ein bisschen ausbauen. Es gibt ganz, ganz klassische Götter auch aus Holz und Stein, wie sie in der Bibel beschrieben sind. Da hast du so einen dicklichen Gefährten in deiner Wohnung sitzen und zündest Räuchergestäbchen davor an. Der Herr Buddha. Ja. Ja, nee, es gibt eine Menge solche Sachen, die wir in unseren Räumen als Deko aufstellen. Wir Westler, wir sind da auch ein bisschen blauäugig. Was das betrifft, guckt euch das wach an. Sind das fremde Götter? Und zieht einen Schlussstrich, wenn sie das sind. Müllabfuhr kommt wöchentlich, soweit ich das von uns weiß. Schmeißt das Zeug raus. Das hat in einem Haushalt von jemandem, der Gott anbeten will, nichts verloren, überhaupt nichts. Seid radikal. Der Satan weiß, wie wichtig eine Gemeinde von Anbetern ist. Und deshalb nutzt er jede Taktik, um uns davon abzuziehen. Weil er kennt die Wirkung von Anbetung. Der ist ja nicht dumm. Der Teufel ist ja nicht dumm. Der weiß, wo das Ding hinführt. Und es geht richtig dumm für ihn aus. Ja, er kennt die Macht und die Wirkung von Anbetung. Anbetung ist die wirksamste Form des geistlichen Kampfes. Es gibt so viele Bücher, wie man geistlich Städte einnimmt und geistlich da vorwärts geht. Ich sage, Leute, seid kühn, probiert's mit Anbetung. In Anbetung liegt der Schlüssel, geistlich Gelände einzunehmen. 100%, bin ich ganz sicher. Ich weiß noch, als wir ziemlich jung waren in der Gemeinde, wir sind mal, was war denn das für ein Tag, wo wir oben am Selbstbedienungsmarkt standen und gebetet haben mit den Flaggen? Halloween oder irgend sowas. Halloween. Ja. Wir sind an einen hohen Ort gezogen in unserer Stadt und haben uns dort versammelt, um den Herrn anzubeten. Wir hatten Banner und Flaggen mit und haben dort laut gebetet. Ich glaube, das war lächerlich, vor Menschen und es war extrem wirksam in der Finsternis. An der Stelle, wo wir standen, war Sturm. Und in der ganzen Stadt war kein Sturm. Das war erstaunlich. Ich habe hinterher mit Leuten geredet, also ganz normalen Arbeitskollegen und so. Und die sagen, was für Wind. Und es hat es dort oben bald weggezerrt. Das war wirklich, wirklich heftig. Und wir haben Gott angebetet. Egal wie das aussieht, Leute, was ihr veranstaltet. Wenn ihr dabei seid, Gott anzubeten, lasst euch nicht abbringen dazu, davon. Das ist wirksam in der unsichtbaren Welt. Gebt euch dem Herrn hin, betet ihn an, als das, was er ist. Und ich habe festgestellt in meinem Gebetsleben, Anbetung ist die wirksamste und höchste Form von Fürbitte. Wenn ich es schaffe, über, ach Herr, mach doch bitte hinaus, zur Anbetung zu kommen, dann habe ich was in der Hand, wo ich rausgehe aus so einem Gebet und ermutigt bin. Es ist nämlich schön, wenn ich weggucke von meinen eigenen Problemen und wie es gerade bescheiden läuft und was alles nicht geht und gucke auf den Herrn und bete den Herrn an, wie er ist. Und wir werden später noch dazu kommen, dass sich Gott ganz sehr über seinen Namen offenbart, wie der Herr ist und für mein Problem die spezielle Antwort hat in seinem Wesen. Dann bin ich ermutigt nach so einem Gebet. Nicht nur, dass ich die Last losgeworden bin, ich gehe auch ermutigt raus. Und wer will das nicht? Also ich bin immer scharf auf Ermutigung. Falls ihr was auszuteilen habt, ich nehm's. Ja, wir sind von der Reihenfolge her immer ein bisschen anders. Wir denken, wenn Gott mir die Wünsche meines Herzens erfüllen würde, ja dann würde ich anbeten. Dann würde ich es machen. Der Punkt ist aber, Gott erfüllt uns die Wünsche unseres Herzens, während wir anbeten. So steht's geschrieben. Beim Vorbereiten bin ich auf eine ganz bekannte Bibelstelle gekommen. Ich möchte euch die mal geben aus Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben. Kapiert das mal unter dem Blickwinkel von Anbetung. Gebt, so wird euch gegeben. Ein vollgedrückt, gerüttelt und überfließend Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Lasst uns groß denken. Lasst uns groß denken. Lasst uns unser Herz aufmachen. Herr, ich gebe dir alle Ehre. Was wird wiederkommen? Was wird wiederkommen? Alle Ehre. Wunderbar. Wunderbar. Ich kann es mir nicht verdienen, ich kann es mir nicht erkämpfen, aber ich kann dem Herrn die Ehre geben. Und Gott ist absolut treu. Der steht 100% zu dem, was er gesagt hat. Gebt und es wird euch gegeben. So steht es geschrieben. Im Epheser 1,3 steht, gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung im himmlischen Gütern durch Christus. 2. Chronik 20, Altes Testament, die Geschichte vom Josaphat, der loszog, in den Krieg zog und wusste, er zieht gegen so viele Leute, die so viel stärker sind als er. Und er hat Männer vorne weggeschickt, die singen. Und mein Gott, stellt euch das vor, wir gehen in den Krieg und schicken eine Blaskapelle zuerst. Die Feinde feuert es um. Also, vor Lachen. Aber Josaphat sollte so gehen. Und Josaphat stand mit seiner ganzen Figur dahinter. Er sagt, und so werden wir es machen. Der Herr hat es gesagt, so werden wir es machen. Und sie haben einen Sieg davongetragen, den definitiv Gott für sie errungen hat. Die haben nicht mal angegriffen. Die Geschichte mit Gideon. Die haben nicht mal angegriffen. Die standen da und haben eine Fackel geschwenkt und haben Krüge zerhauen. Die haben nicht mal angegriffen. Gekämpft hat Gott. Gott ist 100% treu. Wenn er uns was sagt, dann steht er zu seinem Wort. Und wir sind beim Vorbereiten von einer Kinderstunde, Kindernachmittag, auf eine Bibelstelle gestoßen, wo Josua und Kaleb unterwegs waren und wiederkommen. Wir lesen es mal zusammen. Es steht irgendwie im 4. Mose 32, ne? Jan? Ich weiß es nicht, steht nicht auf meinem Zettel. Also wer es hat, sagt es mir mal. Der Richter Töchter. Der 13, Dankeschön. Vierte Mose 13. Wenn ihr Zeit nehmt, in der Bibel zu lesen, lest unbedingt die Geschichte. Und ihr müsst also über zwei Kapitel lesen, 14 auch noch mit. Ich erzähle es kurz, weil wir haben ja das Wort vor uns. Die sind also wiedergekommen und haben gesagt, das Land ist gut, es ist so, wie es verheißen war, aber es sind Riesen drin. Und Josua und Kaleb sagten, aber Gott hat versprochen, ich gehe mit euch. Dann kam es zu diesem Disput zwischen Mose und Gott, wo Gott gesagt hat, ich habe den Kanal so voll von diesem Volk, 10-mal habe ich ihn bewiesen, dass ich auf ihrer Seite bin und die haben mich jedes Mal wieder rausgedrückt und glauben mir nicht, ich habe den Kanal voll. Mose, du wirst ein Volk und ich werde sie alle vernichten. Und Mose, wie ein Freund, kämpft um Gottes Ehre, sagt, ja Herr, das ist gut, aber Ägypten wird sagen, du hast es nicht geschafft, dein Volk in das Land zu bringen. Die Leute in dem Land werden sagen, du hast es nicht geschafft. Bitte kümmere dich um deinetwillen drum, dass dieses Volk das erreicht, was du versprochen hast. Wie ein Freund, es ging um die Ehre Gottes. Und dann kam es zu dieser unsäglichen Sache, dass Gott gesagt hat, gut, ich mache das, weil du es gesagt hast, ich vergebe, weil du es gesagt hast. Aber die, die gegen mich geredet haben, die werden diese Strafe auf ihrem Kopf tragen. Und die sind im Moment tot gewesen. Das heißt, vor dem ganzen Volk war offenbar, was falsche Worte für eine Wirkung haben. Die Männer waren tot. Und das Volk, das eben noch gemurrt hatte und gesagt hat, ja, Gott kann uns gar nicht reinführen, lasst uns nach Ägypten zurückgehen. Dieses Volk sagt, gut, wenn Gott so ist, dann wollen wir jetzt schnell gegen die Kanaaniter in den Krieg ziehen. Und Mose sagt, um Himmels Willen bleibt hier, Gott ist nicht mit euch. Und wisst ihr, warum ich euch das erzähle? Man kann Gott nur zu Gottes Bedingungen anbeten. Es geht nicht nach unserer Vorstellung, es geht nicht nach unseren Ideen, es geht nach Gottes Maß. Die Männer sind losgezogen und wollten in den Krieg gegen die Kanaaniter, weil sie Ehrfurcht hatten vor dem, was Gott tut. Und sie sind umgekommen. Sie sind umgekommen. Könnt ihr lesen im nächsten Kapitel hier. Ja. Also erst, dass sie gestorben sind. Das steht in 14. Vers 36, und die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden und die zurückgekommen waren, die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten, indem sie ein böses Gerücht über das Land aufbrachten. Diese Männer, die ein böses Gerücht über das Land aufgebracht hatten, starben durch eine Plage vor dem Herrn. Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn des Jephunnes, blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden. Und Mose redete diese Worte zu allen Kindern Israel, da trauerte das Volk sehr. Denen ging das auch ans Herz. Das waren ihre Leute. Das waren nicht irgendwelche Bösewichte. Und sie machten sich früh am Morgen auf, zogen auf die Höhe des Gebirges und sagten, hier sind wir, wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Mose aber sagte, warum übertretet ihr das Wort des Herrn? Es wird euch nicht gelingen. Das ist die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter sind vor euch dort und ihr werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt und der Herr wird nicht mit euch sein. Aber sie waren so störrisch, dass sie hinaufzogen auf die Höhe des Gebirges, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma. Es geht nur zu Gottes Bedingungen. Wir können unsere Ideen nicht einbringen in Anbetung. Das geht nur, wie Gott es gesagt hat, wie Gott es will. Erinnert ihr euch an die Opfer im Tempel? Das geht nach Gottes Vorgaben. Da kann nicht irgendeiner hingehen und auch mal ein Opfer bringen und ist kein Priester oder bringt irgendwas, was Gott gesagt hat, will ich nicht als Opfer. Das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir die Bedingungen Gottes für Anbetung kennen und erfüllen. Da haben wir ja einen guten alten Bibellehrer, den Herrn Prinz. Und der hat aufgeschrieben, was es für Anforderungen an Anbeter gibt. Es gibt nämlich 4 Anforderungen an Anbeter. Werdet ihr alle in der Bibel wiederfinden. Wir fangen mal an mit erstens, klar. Das hätte auch mit viertens gekonnt. Aber wir fangen mit erstens an. Und zwar Johannes 4,23. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Da steht's wieder. Gott will es so haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dieses Wahrhaftigsein, dieses wahrhaftige Herz, um was es hier geht. Das heißt, mal zuerst und vor allem, ich mit meiner ganzen Figur bin 100% loyal zu dem, den ich anbete. 100% loyal. Das heißt, ich glaube 100% das, was geschrieben steht. Ohne Wenn und Aber. Ihr seid so entspannt. Als ich das geschrieben habe, dachte ich, oh, ja, ehrlich? Da war es mir nicht wie lachen. Ich dachte, okay, da könnte man schon das eine oder andere bereden. Aber Gott will 100%ige Loyalität. 100% dahinter stehen, hinter dem, was er gesagt hat. Das ist wie in einer Armee. Du kannst mit dem Kommandeur auch nicht seine Befehle diskutieren. Der gibt einen Befehl und so geht's scharf. Und entweder du machst, dann bist du in der Armee, oder du machst es nicht und bist nicht in der Armee. Und Gott ist noch nicht mal wie ein Kommandeur. Gott lässt uns seine Pläne wissen. Gott führt uns ein in seine Geheimnisse. Er zeigt uns sein Herz. Wir können darauf vertrauen, dass er hundertprozentig gut ist. Dass das, was kommt, nicht ist, um uns irgendwo reinzureiten. Aber Gott verlangt von uns hundertprozentige Loyalität als Anbeter. Das macht unser Herz wahrhaftig. In die Tiefe hinein wahrhaftig. Und Loyalität kostet uns was. Ich bin eine Fußballmutti, Mutter eines Fußballers. Ich war mal zu einem großen Fußballspiel. Also ich bin öfters zu Fußballspielen gewesen, aber die waren nicht so groß. Aber zu großen Fußballspielen, wenn du da in der falschen Kurve stehst. Ich sage den Satz nochmal, Loyalität kostet was. Da hast du alle auf deiner Seite, die von gegenüber. Aber das wissen die nicht. Und von hinten dobt's. Das ist nicht so witzig. Wir veröffentlichen unser Inneres. Wir beziehen Stellung. Und das ist auch in unserer westlichen Welt nicht normal. Öffentlich zu sagen, dazu stehe ich, das ist meins. Da kannst du wirklich Dresche beziehen. Weil der Humanismus ist ja tolerant gegenüber allen, außer denen, die sagen, ich habe eine Meinung. Und da kannst du ganz schön reinlangen mit, ich habe eine Meinung. Also, Maria unter dem Kreuz zum Beispiel, die stand unter dem Kreuz von jemandem, der als Verbrecher hingerichtet wurde. 100% loyal. Das war nicht beliebig. Die kannte den nicht vielleicht auch. Die stand unten drunter. Johannes hat sich dort daneben gestellt, hat gesagt, ja, mein Herr, hier stehe ich, hingerichtet. Ich stehe trotzdem hier, 100% loyal. Das sind Vorbilder, Leute. Das ist vorbildhaft. Ich habe hier um Loyalität zu demonstrieren. Ich meine, wenn du auch in einer Diktatur aufgewachsen bist, wie wir haben uns heute zum Frühstück drüber unterhalten, im Osten das Vorrecht hatten, das zu lernen, wie das ist, wenn du so ein System im Nacken hast. Das war cool. Man konnte das lernen. Man konnte das lernen. Das war wirklich, also einfach, nicht, dass es sehr schön gewesen wäre, aber das ist ein Erfahrungsschatz, aus dem man schöpfen kann und wo man drauf zurückgreifen kann. Loyalität kann was kosten. Ehrlich. Meine Eltern, die sind ein paar Mal in der Schule gewesen, deswegen, weil ich öffentlich gesagt habe, mache ich nicht mit. Und meine Ellis so fair waren und gesagt haben, und wenn Fragen kommen, sagst du, fragen Sie bitte meine Eltern. Das heißt, die haben sich vor mich gestellt. Weil Leute, die Macht ausüben, die gehen oft gerne an die Kleinsten. Machen erstmal die fertig. Da fühlt sich Macht so schön an. Bei Gleichstarken wird es eher fraglich, ob man gewinnt. Ja, man kann das mal üben. Stell dich mal neben eine Gruppe, die beschimpft wird. Stell dich mal daneben. Geh mal mit einem behinderten Menschen auf die Straße. Jemand, der offensichtlich behindert ist. Und wo du nicht in guten markierst, weil du den Rollstuhl schiebst, sondern jemand, der sich komisch benimmt oder so. Üb mal Loyalität. Jesus ist mit solchen Leuten gewesen. Mit Zöllnern und mit Huren. Das steht deswegen geschrieben, weil man ihn so gesehen hat. Der ist mit solchen Leuten unterwegs gewesen. Das war nicht heimlich. Heimlich hat er sich mit Pharisäern getroffen. Ja, das sind die Leute, neben denen Jesus stand, neben denen Jesus gesehen wurde. Wisst ihr, warum dieses wahrhaftige Herz so wichtig ist? Weil Gott will, dass wir unser Herz sofort öffentlich machen können und es ihm trotzdem noch Ehre macht. Es gibt eine Bibelstelle, wo geschrieben steht, dass was man in den Kammern reden wird, wird man von den Dächern pfeifen. Und es wäre schon cool, wenn man das, was bei mir in der Kammer geredet wird, vom Dach hören könnte und man müsste sich nicht schämen dafür. Das ist der David, der betet im Psalm 51, Vers 8, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen, wirst du mir Weisheit kundtun. Und das ist der nächste Punkt, warum Wahrheit im Inneren so wichtig ist. Nach Wahrheit kommt Weisheit. Wenn mein Inneres mit allen wunderlichen Dingen gefüllt ist, die mich so umgeben, mit allen Sachen, die sich als Wichtigkeit aufspielen und es nicht sind, wird Weisheit nicht kommen, weil kein Raum dafür ist. Nach Wahrheit kommt Weisheit. Man erkennt erst Weisheit, wenn man mit Wahrheit gefüllt ist. Weil Offenbarung nicht über den Verstand kommt. Offenbarung kommt über ein wahrhaftiges Herz. Über ein ehrliches, aufrichtiges Herz. Wir können unser Herz nicht reinigen. Wir können es nicht mal erforschen. Steht geschrieben im Psalm 139, erforsche mich, Gott. Gott, bitte erforsche mich. Und erfahre mein Herz, prüfe mich, erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, leite mich auf ewigen Weg. Oder im Jeremia 17,10, ich, der Herr, kann das Herz ergründen, die Nieren prüfen. Gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Das Herz zu erforschen, ist Gottes Angebot an uns. Das kann nur Gott. Gott kennt unser Herz. Gott will, dass wir ehrlich mit dem umgehen, was er uns aufdeckt. Dass wir dann nicht tun, als wäre das schon irgendwie nötig und Gott hat nur nicht so richtig das gewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Oder dass wir es nicht rechtfertigen, wenn was Schlechtes nach oben kommt. Leg's dann hin und sag's, ja, ist gut. Das ist dann gut. Lass Gott dein Herz erforschen. Es gibt nichts, womit du ihn überraschen würdest. Und jetzt kommt mal kurz das Gegenteil von dem, was ich gerade erzähle. Das ist nämlich im Jesaja 29, 13. Und der Herr spricht, darum lass dieses Volk, dass dieses Volk zu mir naht, mit seinem Mund und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren. Um was geht's da? Sie kommen, sie hören, also es ist alles sichtbar, wie heilig die sind, wie die das gut machen, aber ihr Herz ist fern. Und das macht für Gott einen Unterschied. Für die Menschen, die ringsrum stehen, macht es keinen Unterschied. Aber für Gott macht es einen Unterschied. Aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschen gebunden, die sie lehren. Diese Menschen sind menschenfürchtig. Sie haben Menschenfurcht höher gestellt als Gottesfurcht. Gott will sowas nicht. Menschenfurcht höher als Gottesfurcht ist nicht das, was Gott will. Das trifft uns auch in Gemeinden. Komme ich und mache ein schönes Gesicht, weil es von mir erwartet wird? Gehe ich mit vor, weil es erwartet wird? Bin ich zu der Veranstaltung da, weil es erwartet wird? Gott will sowas nicht. Gott will unser Herz. Gott will ehrlich, wahrhaftig unser Herz. Matthäus 15, Vers 8 steht, das Volk naht sich zu mir mit seinem Mund, ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Gott kann mit Menschenfurcht nicht viel anfangen. Wenn man das aus Gottes Perspektive mal sieht, versteht man es auch, dass Menschengebote nicht das sind, was Gott beeindrucken kann. Na? Dieses Menschenfurchtsding, das macht uns religiös. Und das führt zu Tod, zu geistlichem Tod. Da brauchst du, wenn es zum Treffen kommt, nur noch umgebettet zu werden. Religiosität ist geistlicher Tod. Ja? Jesaja 11, Vers 3 sagt über Jesus, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem, was seine Ohren hören. Jesus ist das ganz egal. Nicht nach dem, was außen ist. Nicht nach dem, was außen ist. Ja. Gott möchte loyale Anbeter mit einem wahrhaftigen und aufrichtigen Herzen. Gut, der zweite Punkt, den Gott von uns möchte als Anbeter, Voraussetzung, um ein Anbeter zu sein, ist, wir sollen in der Fülle des Glaubens leben. Glauben soll in Fülle bei uns zu finden sein. Und zu glauben ist immer, immer eine Entscheidung. Ich entscheide, alles, was Gott sagt, ist richtig. Alles, was ihm widerspricht, ist ein Pfad der Lüge. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Geht es um dieses Armee-Ding. Aber wisst ihr, ich kann noch nicht warten, bis ich alles das, was Gott sagt, verstehe. Das dauert ja ewig. Und ich studiere gerade, und ich muss aber mal lachen, weil die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sind mit einem Vorlauf von 4000 Jahren schon aufgeschrieben. 4000 Jahre. 4000 Jahre hat es gedauert, bis wir wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, wenn wir warten wollen, bis wir alles verstanden haben, was Gott gesagt hat? Das wird einfach nur mühsam, lahm. Da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Wir müssen uns mal darauf verlassen, dass das, was von Gott kommt, gut ist, richtig ist. Dass es das ist, was uns vorwärts bringt. Und das nicht zu machen, das nicht zu glauben, da steht im 2. Thessalonicher 2, Vers 10 eine ernste Warnung, dass Gott mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, auf dass sie selig würden. Darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Das ist heftig. Das ist heftig, kräftige Irrtümer. Also das will ich nicht. Das würde ich für mich jetzt mal, das will ich nicht. Ich will mich nicht kräftig irren. Und von Gott geschickter, kräftiger Irrtum will ich nicht. Ich will richtig sein. Ich will Wahrheit, ich will durchkommen mit dem, was ich glaube. Dass sie glauben der Lüge, auf das aufgerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Und Gott nicht zu glauben, heißt Lust zu haben an Ungerechtigkeit. Das will ich auch nicht. Versteht ihr, wie leicht das ist, Fülle von Glauben zu haben? Ich muss mich entscheiden. das ist der Punkt. Damit geht alles los. Ich entscheide mich, Gott zu glauben. Es gibt diesen Grundkurs von Derek Prince, biblische Bausteine hier. Und der Mann baut das so leicht auf. Da geht es Lehre über Heilung. Anderthalbe Seite oder so. Und da steht Bibelvers für Bibelvers für Bibelvers. Und dann sind so Pipi-Fragen. Wie, glaubst du, dass Gott heilen will? Bibelvers. Bibelvers, Bibelvers. Und jedes Mal steht, Gott will heilen, Gott will heilen, Gott will heilen, Gott will heilen. Wenn du das kleine Kapitel durch hast, weißt du, Gott will heilen. Das ist klar. Oder was will Gott? Will Gott vergeben? Oder will Gott, dass Leute in Sprachen beten? Oder will Gott, dass Leute getauft werden? Oder wie will das Gott machen? Bibelvers, Bibelvers, Bibelvers. Ja, so mache ich's. So übernehme ich's. Wenn du das Buch durchgelesen hast, gibt's keinen Zweifel mehr an diesen Dingen. Und du lebst in Fülle des Glaubens. Füllt euch mit dem Wort und füllt euch gezielt, sucht euch gute Nahrung. Füllt euch gezielt mit dem Wort, dass ihr satt seid, dass ihr es wisst. Füllt euch mit Glauben. Der dritte Punkt für wahre Anbeter ist das Herz besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen. Und der Herr Prinz schreibt, bei gereinigt vom bösen Gewissen, die Bedeutung davon ist, als wäre es nie passiert. Und das ist so ein Ding, da stolpern wir manchmal, weil wir uns selber nicht vergeben können. Oder weil wir uns schämen für das, was wir gemacht haben. Oder weil uns das, was wir falsch gemacht haben, noch am Hintern klebt. Und man das sieht. Das ist öffentlich für jedermann. Das und das habe ich falsch gemacht. Und bei Gott ist, du bist gereinigt vom bösen Gewissen, als wäre es nie passiert. So sieht Gott das und so sieht Gott uns. Und wir brauchen diesen Stand, damit wir vor Gott stehen können. Römer 8, 1. Ich habe ja eine wunderliche Übersetzung genommen. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind. Das ist bibelonline.de. Ja, Luther 1912. Ich habe Luther 2009. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde. Die das Gesetz fordert. Ich kann nicht so kommen, wie ich bin. Ich muss Vergebung der Sünden haben und ich muss dieses schlechte Gewissen ablegen. Das hindert mich, in Anbetung zu leben, in Anbetung, ja, in Lebensstil von Anbetung zu haben. Schlechte Gewissen. Weg. Johannes 1, Vers 9. Ist auch was stehen. Das sind die Briefe, die so schwer zu finden sind. 1. Johannes, ja. Ja, da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 1. Johannes 3, 21. Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott. Und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wenn uns unser Gewissen nicht verklagt, dann gehe ich mit dieser Zuversicht zu Gott und Gott wird meine Bitten erfüllen. Und das ist ein Punkt, da rauschst du mit religiösen Menschen regelmäßig zusammen. Wie kannst du behaupten, dass du richtig bist vor Gott? Gut, das müsst ihr dann klären. Füllt euch mit dem Wort. Sünde ist vergeben, als wäre es nie gewesen. Füllt euch mit dem Wort und argumentiert mit dem Wort. Und lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden, um Himmels Willen, nein. Nein. Gewaschen ist gewaschen. Und diesen Stand im Glauben muss ich einnehmen. Glauben, dass alle Sünden vergeben sind. Ich habe alles bekannt, es ist alles vergeben. Und dann habe ich mal kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist mal ein Ding, womit ich mich nicht mehr beschäftigen muss. Na, dieses ewige, na, wer weiß, ist sicher. Lasst es einfach hinten runterfallen, geht uns nicht mehr an. Und jetzt kommt der vierte Punkt, den wir brauchen als Anbeter. Wir sollen am Leib gereinigt sein mit reinem Wasser. Ich lese euch was aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und dass ihr meidet die Hurerei, und ein jeglicher unter euch wisse, sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Und Gefäß ist unser Leib an der Stelle. Und Hurerei ist möglicherweise wirklich Hurerei. Geschlechtsverkehr mit Leuten, mit denen du nicht verheiratet bist. Um Hurerei zu definieren. Aber Hurerei ist in der Bibel oft sehr viel weiter gefasst. Ist ein sehr viel weiter gefasster Begriff. Es geht bei Hurerei auch oft darum, mit Lehren anzubändeln, die nicht dem entsprechen, was das Wort Gottes sagt. Auch so ein bisschen, ne? Oder ich bringe meine eigene Art von Anbetung. Na, ich habe da meinen eigenen Glauben. Dieses ganze Zeug, was nicht biblisch begründet ist, das ist dann auch kein Christentum. Also du hörst es oft, wenn du unterwegs bist mit ungläubigen Leuten. Ja, ich habe da schon so meinen Glauben. Ja, welchen Glauben? Man muss das nicht akzeptieren als Christentum. Ich glaube da schon auch irgendwie, dass es da noch was gibt. Ja, das hat aber keinen Einfluss auf mein Benehmen oder auf mein Herz, auf meinen Charakter, auf meine Sündenvergebung. Das hat keinen Einfluss auf irgendwas von meinem Leben. Ich glaube da schon auch irgendwie. Seid kühn, solche Sachen als das zu entlarven, was es ist. Bequeme Kissen aus Stein, keine Ahnung. Das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht in der Ordnung. Das ist nicht die Wahrheit, es ist nicht richtig, das ist nicht biblisch, das hat nichts mit Glauben zu tun. Oder sehr viel mit Glauben zu tun, du brauchst sehr viel Glauben, um das zu glauben. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, 1. Korinther 6, ab Vers 12. Ich habe über alles Macht. Oh, ich drehe durch. Warte, ich lese es aus der anderen Bibel hier. Ich habe alles Macht, steht bei mir. Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speise, aber Gott wird diesen und jene zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Das ist das Maß Gottes. Alles in einem guten Maß. Und auch das, auch dieses gute Maß, muss man mal für sich definieren. Wo ist denn das? Was darf ich denn alles nicht und was darf ich? Bei manchen Christen kommst du in die Hölle, wenn du rauchst. Bei anderen Christen ist es ganz schlimm, wenn du Wein trinkst oder überhaupt Bier trinkst oder irgendwas Alkoholisches trinkst. Oder wenn du irgendwas von diesen Dingen machst, das steht alles so nicht geschrieben. Hier steht, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Finde ein gutes Maß. Geh mit dem, was Gott dir gegeben hat, deinen Körper, so um, dass er heilig dem Herrn ist, dass du ihm damit Ehre machen kannst. Dann steht im Korinther 4, Vers 14 oder 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Und das spricht über diese Einheit, die wir sind mit Christus. Es gibt ja mehrere Stellen in der Bibel, wo dieses Verhältnis zu Jesus beschrieben wird, wie ein Braut zum Bräutigam oder wie ein Paar, was ganz eng zusammen ist. Und alles, was ich tue an meinem Leib, was falsch ist, das tue ich Jesus an. Und wenn wir singen, ach Herr Jesus, komm du in mein Leben, oder wir nehmen das für uns ernst, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Stellt euch mal vor, Jesus sitzt neben dir am Computer. Oder Jesus sieht, was du liest oder was du machst. Oder stellt euch das mal vor. Richtig vorstellen. Nehmt euch mal Zeit, macht mal die Augen kurz zu, stellt euch mal vor. Kann Jesus überall dabei sein? Oder gibt es Sachen, die einfach nur peinlich sind? Hier steht, sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Es ist nicht nur, dass Jesus dabei ist. Wir verunehren ihn als Person. Wir verunehren ihn. Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wer an einer Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht der Hurerei. Und das, was ich jetzt sage, das meine ich wirklich ganz ernstlich bezüglich auch sexueller Sachen. Flieht der Hurerei, haut ab. Macht's, wie ich es am Anfang gezeigt habe. Dreht euch rum, lauft in die andere Richtung. Haut ab, lauft. Ich habe es meinen Kindern gelernt, wenn sie Ärger kriegen. Ich sage, wenn ihr wisst, ihr seid nicht stärker als der Gegner, lauft. Macht's so. Lauft. Ihr seid nicht bescheuert, lauft, ihr habt Beine. Dreht euch rum. Wenn es gefährlich wird, geht. Geht raus aus der Situation. Lauft. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst? Ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott an eurem Leib und eurem Geist, welche sind Gottes. Gott will in uns wohnen, in unserem Herzen, aber auch in unserem Körper. So ist Gott. Gott will in uns wohnen. Römer 12,1 steht, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Da spricht nicht mal von Versammlung, ne? Er spricht von Gottesdienst und meint, wir sollen in unserem Körper sauber sein. Das soll in Ordnung sein, das soll intakt sein vor Gott, das soll ihm Ehre machen. Das ist Gottesdienst. Ja, jetzt haben wir diese vier Eigenschaften, die wir brauchen als Anbeter. Ach so. Bis um habe ich. Gut. Ich will euch noch ein bisschen was Ermutigendes sagen. Ein paar Bibelverse, was Anbetung auslöst. Psalm 18, Vers 4. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Ich rufe an, zuerst rufe ich an, den Herrn, den Hochgelobten. Das ist das Ziel, Jesus hochzuloben. Und das andere folgt dem nach, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Psalm 8, Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern. Den man lobt im Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Dieses Bild für Feinde und Rachgierige, das entsprach in Israel oft Kanaanittern und Amalekittern und Midianittern und wie sie alle heißen. Und für uns ist es ein Bild für Weltbeherrscher, für Mächte von Bosheit, die sich an unser Leben rantrauen. Unsere Feinde, die wir besiegen mit diesem Ding, sind Angst, sind Krankheit, sind Sorgen machen, sind in Situationen unterlegen sein, sind Verwirrung im Kopf. Das sind die Feinde, mit denen wir kämpfen. Und jetzt hören wir den Vers nochmal mit diesen Feinden im Hintergrund. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Cool. Junge Kinder und Säuglinge. Ja. Epheser 6,12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. In Anbetung liegt unendliche Kraft, auch deswegen, weil wir diese Atmosphäre, dieses Königreich des Himmels unter uns aufrichten. Es gibt eine Bibelstelle, da steht, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Thront, im Lobpreis thront. Sag, Herr, mit Grammatik hat's das hier nicht so. Wie kann man im Lobpreis thronen? Thronen ist für mich sitzen. Thronen ist für mich sitzen. So. Wartet mal, das steht irgendwo in Offenbarung, kann das sein? Psalm. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Lasst es uns suchen. Wir haben Zeit, wir sind nicht auf der Flucht hier. Ich bin doch in der Offenbarung und da steht in der Offenbarung 7, Vers 16, sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dursten, es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen, denn das Lamm inmitten des Thrones, das war das Ding mit der Grammatik, das Lamm inmitten des Thrones, wie inmitten des Thrones, wie soll denn das funktionieren? Und das funktioniert, wenn der Thron Lobpreis ist, dann ist Gott inmitten seines Volkes. Das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden, sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Offenbarung 7, Vers 16 und 17. Wenn der Thron Lobpreis ist, der Thron aus Lobpreis steht in Psalm 22, Vers 4. Das steht hier drauf. Ich habe die Bibel zum Spickzettel umgearbeitet. Wir wollen mal hören, wie die Atmosphäre im Himmel ist, die wir mit Lobpreis und Anbetung auf die Erde holen. Offenbarung 4 und 5. Da geht es um diese Tiere. Und da die Tiere gaben Preis und Ehre und Dank dem, der auf dem Stuhl saß, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Stuhl saß, beteten an. Der, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen ihre Kronen vor den Stuhl und sprachen, Herr, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Du hast alle Dinge geschaffen, durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Offenbarung 5, Vers 8. Und da ist das Buch nahm. Das ist das Lamm. Fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, hatten ein jeglicher Harfen und goldene Schalen vor Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen und sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch, aufzutun seine Siegel. Du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heide und hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Das ist Atmosphäre des Himmels. Dort wollen wir sein, dort müssen wir sein. Dort müssen wir hin. Das ist unser Zuhause, wisst ihr? Wir sind im Himmel zu Hause. Ich habe liebe Freunde in der Ukraine und die Not ist gerade wirklich groß. Der Axel hat eine E-Mail ringsrum geschrieben und hat geschrieben, unter anderem, dass die Mutti von der Frau, die wir da kennen und lieb haben, sich so Sorgen macht. Und da dachte ich, na, rufst du die Mutti doch mal an. Dann habe ich sie angerufen, ich sage, Ute, wie geht's denn dir? Ja, sagte, das ist so schlimm, wie das jetzt dort in diesem Territorium, wie es dort zugeht. Ich sage, und wir sind nicht von dort. Wir sind nicht aus Deutschland und wir sind nicht aus der Ukraine. Wir sind aus dem Himmel. Dort sind wir zu Hause. Und Gott muss aufpassen, wie es uns geht. Wenn ich ernst nehme, ich bin Botschafter an Christi Stadt, dann ist der Chef, der mich geschickt hat, verantwortlich für wie mir es geht, egal wo ich stehe. Ob ich hier stehe oder in der Ukraine stehe oder wo auch immer. Wo ich stehe, ist ein Stück Himmel. Versteht ihr diese ganze Voraussage, dass ich das alles erzählt habe, das ist alles so viel und so lang, aber das gibt uns ein Fundament von unserem Zuhause in unserem Leben. Da kommen wir her und da gehen wir hin. Und das ist das, was wir mitnehmen, egal wo wir uns bewegen. Ich bin ein Himmelsbürger. Es gibt irgendein Buch von so einem chinesischen Christen, der verhaftet worden ist. Und der hat das geschrien auf der Straße. Als sie ihn verhaftet haben. Als sie ihn verhaftet haben und mitgenommen haben. Der hat geschrien, ich bin ein Himmelsbürger. Das ist ein starkes Zeugnis. Ist nicht von hier. Die haben einen Fremden verhaftet. Vorsicht mit solchen Sachen. Man weiß nicht, was dahinter steht. Also Regierungen sind vorsichtig, Leute aus anderen Ländern zu verhaften und verschwinden zu lassen. Das ist gefährlich unter Umständen. Und es ist gefährlich, uns zu verhaften. In jeglicher Form. Wir sind Bürger des Himmels. Und der, der hinter uns steht, wird sich darum kümmern, was mit uns wird. Da gibt es ein Interesse von höchster Instanz. Vorsicht mit solchen Sachen. Das war nicht für euch, das war für die Finsternis. Ja. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass uns Anbetung auch zu Buße führt, zu Zerbruch. Wenn wir uns im Licht Gottes sehen, das führt uns zu Zerbruch und Buße. Ich denke, dass dieses Ding mit Früchte des Geistes nur geht, wenn vorher rausgeräumt ist, was dem im Weg steht. Das muss in der Tiefe ausgerottet sein. Rottet mit Stumpf und Stiel. Schluss. Das muss in der Tiefe entwurzelt sein. Und Anbetung ist eine liebe Variante, das zu machen. Das ist wirklich im Licht Gottes zu sehen, wie ich bin. Willst du Sieger sein? Bete an. Willst du gesund sein? Bete an. Willst du zufrieden sein? Richtig, bete an. Willst du traurig? Bist du traurig? Bete an. Hast du Probleme in der Schule? Bete an. Hast du Probleme mit deinen Eltern, mit deiner Familie? Bete an. Hast du Probleme mit deinen Nachbarn? Bete an. Bist du arbeitslos? Bete Gott an. Hast du Probleme mit deinem Geld? Bete Gott an. Im Anbeten liegt ein Schlüssel. Wir holen Königreich des Himmels in unsere Welt rein. Das wollen wir. Da müssen wir hin. Wie Anbetung funktioniert, wisst ihr schon, ne? Dass Anbetung also nicht in allererster Linie eine Sache von Worten ist, das ist bekannt. Lobpreis ist eine Handlung. Bei Lobpreis ist, da sage ich was oder da werde ich aktiv. Und Anbetung ist meine Haltung. Deswegen kann ich immer anbeten, beim Kochen sogar. gut, bei manchen kochen. Aber Anbetung ist eine Haltung, die habe ich immer, Gott anzubeten. Ich preise Gott für seine Taten, aber ich bete Gott an für das, was er ist, wie er ist. Wenn ich jemanden sehe mit blonden Haaren, dann kann ich nicht sagen, ach, ich danke dir, dass du blonde Haare hast. Das ist komisch. Ich kann sagen, du hast schöne blonde Haare. Das trifft es dann wieder. Und so ist es mit Gott auch. Gott, ich danke dir, dass du groß bist. Gott, ich bete dich an, weil du groß bist. Das ist was anderes. Aber Gott, ich danke dir, dass du eingegriffen hast. Das ist was, was ich... Versteht ihr den Unterschied? Ich bete Gott an für das, was er ist, wie er ist. Und das führt mich dazu, dass ich mich da reinknien muss in diese Eigenschaften Gottes. Wie ist mein Gott? Was kann ich an Gott anbeten? Ich habe so ein ganz kleines Heft gehabt von der Brasilianerin. Oliveira heißt die. Genau. Emilia Baptista Tralala Oliveira. Eine Frau, die über Anbetung lehrt, und von der habe ich viel gelernt und habe das wirklich eins zu eins übernommen und habe früh in meiner Sofaecke gekniet und habe diese Worte hinten laut gebetet. Herr, du bist wie die Rose von Sharon. Du bist wie, wenn die Sonne aufgeht, wie die ganzen Sachen. Und vor kurzem bin ich noch drauf gestoßen, dass Gott mehrmals in der Bibel sagt, dass Gott die Ehre seines Namens gebührt. Gebt ihm die Ehre, die seinem Namen gebührt. Das Ding mit dem Namen ist sowieso ein Geheimnis in der Bibel. Es steht mehrmals, also auch als Verheißung für uns, dass wenn wir im Himmel sind, dass Gott uns einen Namen geben wird, den er uns geben wird. Und Namen sind immer eine Bedeutung davon, dass man jemand kennt. Es gibt Völker, die geben die Namen erst, wenn die Kinder 3, 4 Jahre alt sind, weil sie dann merken, wie die Kinder sich entwickeln, was aus denen wird. Kleiner Kämpfer oder kleiner Forscher oder was auch immer. Bei uns haben wir das schon entschieden, kurze Zeit nach der Geburt, und geben einen Namen. Und es macht Sinn, Namen über jemand auszusprechen, die gut sind. Der Bibel werden viele Namen vergeben, die für Situationen zutreffend sind. Und Gott hat auch viele Namen. Wir haben das im Jups mal, also in unseren kleinen Gruppen in der Gemeinde, mal gemacht und haben uns mit den Namen Gottes beschäftigt. Ich gebe euch erstmal noch ein paar Bibelstellen für die Ehre des Namens. Psalm 96, Vers 8 steht, bringt her dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Psalm 29, 2, bringt dem Herrn die Ehre seines Namens, betet den Herrn an im heiligen Schmuck. 1. Chronik 16, 29, bringt her dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke, kommt vor ihn, betet den Herrn an im heiligen Schmuck. Psalm 79, 9, hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen, errette uns. Vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Es gibt in der Bibel 3 Hauptnamen Gottes. Das ist einmal Elohim. Das bedeutet Gott, der starke Schöpfer. Das ist das Wort, was im 1. Mose 1, Vers 1 genommen wird. Elohim. Und dann gibt es dieses Jahwe oder Jehova. Das bedeutet der in sich selbst seiende Herr. Und der dritte Hauptname ist Adonai, Herr und Meister. Und Adonai und Elohim sind beides Namen, die in der Pluralform gebraucht werden. Das ist geheimnisvoll, oder? Das ist so, da ist im Namen schon diese Dreieinigkeit festgeschrieben. Und wenn die sagen, Gott ist einer, Gott ist Elohim, ja, Gott ist Elohim, 100%. Wer bin ich, dass ich da was anderes sage? Und jetzt mal für alle Frauenrechtler unter uns. Wisst ihr, was El Shaddai heißt? El Shaddai heißt der Tröstende oder der Allmächtige. Und Shaddai, der allmächtige Gott, der stark genug ist zu helfen. steht beim Abraham, 1. Mose 17,1, da steht El Shaddai. Ich bin der allmächtige Gott. Und Shaddai ist das Wort für Mutterbrust. Das ist so lieb von Gott. Alles, wo Gott sagt, ich schaffe mir ein Gegenüber, betrifft nie nur den Mann. Gott ist nicht nur Mann, versteht ihr das? In seinem Namen ist das festgelegt. Ich will dich trösten, wie eine seine Mutter tröstet. Ich bin für dich wie eine Mutter. Das ist Gott, das ist unser Gott. Und ich habe mit verschiedenen Frauen zu tun gehabt, die diese männerdominierte Ablehnung auch in Gemeinden oder so hatten. Und ich sage, und hier ist die Antwort drauf. Gott sagt, ich bin El Shaddai, ich bin allmächtig. Ich bin, wie einen seine Mutter tröstet. Dieses Frausein, dieses Frauliche, dieser Ort hat Gott genauso in uns reingelegt, um ein Gegenüber zu haben. Das ist genauso gegenüber wie mächtig sein und stark sein. Das gehört zusammen. Für Gott ist das nicht so schwer, für uns ist es manchmal ein bisschen schwer. Wir neigen dazu, immer von einer Seite vom Pferd zu fallen. Ich möchte euch noch ein paar Namen Gottes geben. Einfach, um euch Munition zur Anbetung zu geben. Jehova Elohim, Gott der Götter. Jehova Apothekem, der Gott unserer Väter. Dann haben wir El Emet, der höchste Gott. Dann haben wir ein Wort El Gemuval, Gott der Vergeltung. Ich liebe es, Gott ist keine Weichmann. Den kannst du dich platt machen und nichts passiert. Gott der Vergeltung, die Rache ist unser, spricht Gott. Gott steht hinter mir, das ist das, was ich vorhin mit dem Territorium gesagt habe. Falls ihr mal richtig Not habt, richtig Druck habt, der Psalm 18 kann ich euch warm empfehlen. Das tut so gut. Der David hängt wirklich in den Seilen und es geht gar nicht mehr. Und dann steht Gott auf zu seiner Rettung, zu seiner Rache. Och, das nehme ich doch gerne für mich. Das liebe ich. Kennt ihr den Psalm? Da geht's heiß her. Das ist cool. Ich denke, dass Gott das macht für mich. Dann gibt es einen Namen Gottes, der Gott meiner Gnade. Dann gibt es Gott Israels. Erstaunlich, dass Gott so treu ist. Gott Israels. Und Gott ist treu, da geht er keinen Zentimeter davon weg. Er ist immer noch Gott Israels. Das ist sein Name. In seinem Namen festgelegt. Der treue Gott. El Emuna, El Gibor, der mächtige Gott. El Hakabot, der Herr der Herrlichkeit. El Hai, der lebende Gott. Heiliger Gott, der eifersüchtige Gott. Ich könnte euch die Bibelstellen dahinter sagen, wenn ihr die wissen wollt, kommt zu mir, ich gebe euch das Ding, wir können das kopieren. El Sali, Gott mein Fels. El Rai, der Gott, der mich sieht. El Shaddai, allmächtiger Gott. El Simchat Geli, Gott, meine überschwängliche Freude. Das ist ein Name Gottes. Das ist Gottes Wesen, überschwängliche Freude. Ich liebe es. Überschwängliche Freude, Gott der Herrscharen. El Zebaot. Tishuhati, Gott meiner Errettung. Elohe Tzadeki, Gott meine Gerechtigkeit. Das sind alles Namen, wie Gott genannt werden will von uns, weil er sich selber so offenbart in seinem Wort. Gebt ihm die Ehre seines Namens. Das ist nicht beliebig. Wir können uns das nicht aussuchen. Na, ich mach's mal mit einem Lied, was anders ist. Gebt ihm die Ehre seines Namens. Hier stehen die Namen. Greift an. Seid kühn. Nehmt das, was Gott uns gegeben hat. Das heißt nicht, wir können Gott nur so anbeten, aber wir können es auch nicht ignorieren. Das funktioniert auch nicht. Der Herr der Richter, Jehova Hosea, der Herr rettet. Der Herr meine Herrlichkeit, Jehova Kabodi, der Herr, dessen Namen eifersüchtig ist. Und dann gibt es zu der Anbetungshaltung noch die Körperhaltungen dazu. Ich hatte gerade einen Kurs, der war süß, da ging es um Körperhaltungen. Und es gibt Powerposen. Da stellst du die Füße so in Hüftbreite auseinander. Und eine Powerpose ist, beide Arme hochzustrecken. Und jetzt kommt's, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du so stehst und gehst aus dieser Haltung in ein Gespräch oder in eine Bewerbungssituation oder in irgendwelche Situationen, die kritisch sind, du hast bis zu 25% mehr Chancen, das zu erreichen, was du willst, als wenn du das nicht machst. Ich sage nur 4000 Jahre. Powerposen. 2014 wissen wir es. Endlich haben wir es auch rausgekriegt. In der Bibel steht es geschrieben. Lasst uns die Powerposen nutzen. Ja, Herr, ich bete dich an. Ich bin offen für dich. Ich bin offen. Ich schütze mich nicht mehr. Ich schütze mein Herz nicht vor dir. Ich schütze mein Leben nicht vor dir. Komm, du, berühre mich. Verändere mich. Der Abraham war das, ne? Nee. Mose. Mit Aaron und Hur. Diese Haltung hat über Sieg und Niederlage im Volk Israel entschieden. Und das war nicht mal so heilig, dass er die Arme die ganze Zeit alleine hochgehalten hätte. Das war ganz simpel, da haben zwei Männer von hüben und drüben gedrückt. Trotzdem war es die Haltung. Und der Erfolg war Sieg. Gott, hä? So ist er. Knien ist eine Haltung von Anbetung. Wenn ihr merkt, ihr seid in eurem Wesen, in eurem Geist ein bisschen rebellisch, was ja manchmal vorkommt, wir sind ja jetzt nicht immer so einig mit dem, was Gott sagt, nehmt eure stille Zeit im Knien zu euch. Das tut gut. Im Knien kann man ganz schnell, ganz schlecht rebellieren. Das ist einfach eine äußere Haltung, die macht es sinnvoll. Es passiert ja nichts, sieht ja doch keiner. Kniet euch hin dazu. Betet den Herrn an im Knien. Und schon wird das, was er rebellisch war, vielleicht zu einer Frage oder vielleicht zu, Herr, ich komme damit nicht zurecht. Das ist okay, Gott kommt damit zurecht. Mit Rebellion kann Gott nichts anfangen. Mit unseren Fragen und unseren Verwundungen und unserem Kummer kann Gott jede Menge anfangen. Kniet euch hin. Gibt es eine Anbetungshaltung von auf dem Gesicht liegen? Als der Herr Salomo diesen Tempel eingeweiht hat, da ist er auf einen erhöhten Ort gegangen, da hat sich vor die Gemeinde gelegt, ich meine, da hat sich auf das Gesicht gelegt und hat dann gebetet. Das war ein König, mein Gott, der kniet sich hin, der macht sich noch kleiner und betet Gott so an vor seinem ganzen Volk. Das ist mal ein Zeichen von, ich bin's nicht, aber du bist's. Das ist groß. Gott lässt uns nie niedrig sein. Gott will uns erhöhen. Aber es macht keinen Sinn, sich selber zu erhöhen. Wir kommen da nirgendwo an. Eine weitere Anbetungshaltung ist Tanzen. Also, ich habe viele Jahre lang Kinderarbeit gemacht. Und eine dieser Thesen war, die wir dort gemacht haben, ich sage, wozu ist der Bubs da? Zum Wackeln. Dazu haben wir ihn gekriegt. Wackelt doch mal mit eurem Hintern. Dafür ist er da. Hebt doch mal eure Arme. Seid doch nicht so scheu, wir sind doch Menschen. Wir haben einen Körper gekriegt, um ihn zu bewegen. Nur zu. Gott bringt das nicht in Unruhe. Als David im Unterhemd vor der Bundeslade getanzt ist, das war peinlich für seine Frau. Die Leute, die es gesehen haben, fanden es nicht peinlich und David sagt, und wenn die lachen würden, ich würde es nochmal machen. Für meinen Gott. Nur zu. Das war radikal. Das war mal Loyalität. Da haben alle gesehen, wo er dazugehört. Die ganze Figur David ist getanzt in Unterwäsche. Herrlich. Wunderschön. Lasst uns tanzen. Wir haben Grund zum Tanzen. Und wisst ihr, was noch Anbetung ist? Von unserem Geld was abzugeben. Unser Geld auszustreuen und arbeiten zu lassen. Das ist eine Haltung von Anbetung. Das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Und wir wollen es nicht unter der Decke halten und kleinreden. Ich ehre Gott mit meinem Geld. Guck mal in Matthäus 4, Vers 8, was da steht. Ach, guck an. Ah ja, gut. Das gehört schon zum Nächsten. Das gehört schon zum Nächsten. Gut, also Geld opfern gehört auch zur Anbetung. Das gehört dazu. Wir haben in unserer Gemeinde manchmal Sammlungen für spezielle Dinge, wo wir Lobpreiszeiten hatten oder Anbetungszeiten hatten und währenddessen die Leute vorgegangen sind und das Geld für diesen einen Anlass und für diesen einen Zweck abgegeben haben. Das war vorher angekündigt, die konnten dort Umschläge mitbringen oder mit ihren 10-Euro-Scheinen wackeln. Das ist völlig uninteressant. Es ist, um Gott die Ehre zu geben. Das hast du mir gegeben und das gebe ich dir gerne wieder. Das macht einfach nur Sinn. Das macht einfach nur Sinn. Wisst ihr, anbeten darf schon ein bisschen anzwacken. Es muss nicht zart sein. In keinem Bereich. Das kann mich was kosten. Das ist Anbetung. Und jetzt das nächste mit Matthäus 4, Vers 8. Wiederum nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Was für ein Anblick. Da sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und das ist auch noch wichtig. Die Reihenfolge. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Nicht diene dem Herrn und bete ihn manchmal an, sondern bete den Herrn an, diene ihm. Diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen für die Macher unter uns, die es immer im Griff haben und schnell sind. Ja, mach ich, krieg ich hin. Bete den Herrn an und dann diene ihm. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Und die verbringt ihre Zeit damit, ich sag mal wirklich Gott anzubeten. Das ist eine alte Dame, die steht früh 8:30 auf, macht sich ihren Kaffee, setzt sich in ihren Schaukelstuhl und betet. Und betet und betet, bis sie denkt, nun ist gut. Dann steht sie 1 auf und dann macht sie ihr Krämchen. Dann kommt der Dienst. Und zu der kommen unglaublich viele Leute und junge Leute und wollen Rat und sind in Not und brauchen Trost und weiß ich nicht was. Die ist herzlich, wirklich. Die 80. Naja, und dann kamen so viele Leute, ich wusste gar nicht, wo sie unterkommen sollen. Habe sie in meinem Bett schlafen lassen, ich habe auf dem Sofa geschlafen. 80. Bete den Herrn an und diene ihm. Und diene ihm. Zweitens. Und das ist möglich. Das ist für alle älteren Leute unter uns oder für die, die in die Rente gehen und Zeit haben. Bitte, 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 tut uns einen Gefallen, betet. Betet, wir brauchen Leute, die beten. Und wir brauchen Leute, die wissen, wie es geht. Und die solche gereinigten, geheiligten Gefäße sind. Das ist überlebenswichtig für die Gemeinde. Betet, um Himmels Willen betet. Das ist nicht fakultativ. Betet den Herrn an. Genau. Wir haben doch eine Menge Rentner. Da könnte man sie doch mal motivieren. Betet. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Flut losbrechen würde, wenn all die Leute mit Zeit sich in der Zeit hinknien würden und den Herrn anbeten würden? Wisst ihr, was da abginge? Ehrlich, hätte der Teufel aber nicht mehr zu lachen. Ja. Gut. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, wenn wir Lobpreiszeiten haben. Konzentriert euch wirklich drauf, dass Lobpreiszeiten in Anbetungszeiten übergehen und nicht wieder zu Lobpreiszeiten werden, weil jemand nicht merkt, dass den Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Es muss von dieser Haltung, Herr, ich danke dir für alles, was du mir geschenkt hast, mal zu dem kommen, und ich preise dich dafür, wie du bist. Weil da geht es nicht mehr um ich kriege, sondern da geht es um die Art, um das Wesen Gottes. Gott liebt das. Gott ist wie wirklich wie ein verliebter Mensch. Ich weiß nicht, ob Männer oder Frauen da unterschiedlich sind. Er hört gerne, wie er ist. Dass wir lieben, wie er sich bewegt oder wie er was tut oder wie er schön ist oder alles. Gott liebt das zu hören. Und das soll er doch haben. Nur zu. Vielleicht ist das was von der weiblichen Seite Gottes. Das zu hören, das so gerne zu hören. Aber ich weiß, Frauen hören sowas gerne. Männer auch? Herrlich. Ja. So. Mach mal an, bitte, Herr. Ich möchte zu dieser Verdeutlichung, wo Lobpreis und wo Anbetung seinen Platz haben, noch mal ganz kurz was PowerPointisches zeigen. Die Powerpose. Ah ja, wunderbar. Können wir hier vorne mal das Licht ausmachen? Das wird noch heller. Gut. Das geht hier um diese Stiftshütte in der Wüste, die Gott das Volk Israel hat bauen lassen. Und da geht es vorne zu dieser Tür rein, zu dieser schön geschmückten Tür. Ja, und mach mal das nächste Bild. Das ist nämlich ein Bild von dem Tempel, der war nach dem gleichen aufgebaut. Und jetzt das nächste. Genau, da kommst du vorne zu der Tür rein. Und da steht geschrieben, kommt in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das ist das, wie wir reingehen sollen. Aber wir sollen ja nicht doch im Vorhof bleiben. Guckt, und dann geht das dieses erhöhte Ding hoch, um dieses Brandopfer zu bringen, um dieses Schuldopfer, wo es ums Abwaschen von meiner eigenen Schuld geht. Mach mal. Ja, das ist dieses Allerheiligste. Weiter. Ja, weiter. Ja, hier ist der Brandopferaltar. Und an dem Brandopferaltar ging es körperlich zur Sache. Da ging es richtig, die haben geschlachtet. Also die haben körperlich schwer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Fleischer gesehen habt, was der für Arme drin hat. Ein Fleischer muss viel Kraft haben. Die Priester mussten Kraft haben, um zu schlachten. Das war kein Geplänkel. Und dann geht's weiter zu diesem ehernen Meer. Das Interessante an diesem ehernen Meer ist, dass es aus den Spiegeln der Frauen, die vor dem Tempel waren, gemacht wurde. Und Spiegel bedeutet ja immer, ich gucke mich an. Ich gucke mich an, wie ich bin. Und dort sollte Reinigung passieren. Dort sollten die sich abwaschen lassen von allem, was sie vorher dran hatten. Und wenn du geschlachtet hast, dürfte einiges dran gewesen sein. Und dann geht's weiter von diesem Vorhof, kommst du ins Heiligtum rein. Bist hier reingekommen, hier unten. Und da durfte schon niemand mehr rein, außer den Priestern, die geweiht waren. Und da gab es auch kein natürliches Licht mehr. Wir haben vorhin dieses Zelt gesehen, das war also abgedeckt. Und also diese Stiftshütte, wenn ihr Zeit habt, mal über die Stiftshütte nachzulesen und zu forschen, das ist Gold, das sind Geheimnisse Gottes, die sind wunderbar. Nur ganz kurz, es ging um diesen Leuchter, der war das Einzige, was Licht gegeben hat da drin. Und dann gab es diesen Schaubrottisch, wo immer Nahrung sein sollte, wo Gott gesagt hat, ich will, dass Nahrung in meinem Haus ist. Und dann gab es diesen Räucheraltar vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Der Räucheraltar, da fällt uns wieder diese Stelle ein, diese Gebete der Heiligen, die aufsteigen. Mach mal. Ja, hier ist er. Der Räucheraltar. Wenn ihr das lest, die Stangen sollst du von Akazienholz machen. Der ganze Altar war wohl von Akazienholz. Das Akazienholz ist immer ein Zeichen für dieses Menschsein gewesen. Und überzogen mit Gold. Gott zieht was Neues drum, was Kostbares, was Edles. Versteht ihr, wir kommen durch die Tore mit Dank. Wir lassen uns reinigen. Wir sind in dem Heiligtum, jetzt hier drinnen, wo die Priester sind. Wir lobpreisen Gott. Und dann geht es in das Allerheiligste. Das ist der Leuchter. Da geht es viel um den Heiligen Geist, der uns führt, der uns Licht gibt, der uns das Licht anknipst. Genau. Dann haben wir den Schaubrottisch. Und jetzt guck mal, wie das angeordnet ist. So kommt der Priester rein. Und da seht ihr auch schon diese Lade des Bundes, die hinter dem Vorhang steht, hinter dem letzten. Wisst ihr, alles im Wort Gottes und alles, wie Gott sich was gedacht hat, hat eine Bedeutung. Da ist nicht zufällig, da ist nicht irgendwas Beliebiges. Es gibt für alles eine Bedeutung. Ja, so war das da drinnen, ohne Tageslicht. Und weiter. Und jetzt sind wir ganz hinten im Allerheiligsten. Und da dürfen wir sein, weil der Vorhang zerrissen ist. Dann lasst uns doch bitte, bitte, bitte dort nicht wieder rausgehen. Lasst uns einfach dort bleiben, dort sind wir zu Hause. Am Herzen Gottes. Da, wo Gott zu Hause ist, bin ich auch zu Hause. Wo mein Vater wohnt, bin ich auch. So einfach ist das. Hier ist Gott zu Hause, das ist das Allerheiligste. Und Jesus hat für mich das weggerissen, diesen Vorhang weggerissen. Gut. Ja, das war's. Also, wenn wir beten und wir sind im Lobpreis und wir kommen zur Anbetung, dann sortiert eure Gedanken, dass ihr euch wirklich darauf konzentriert, Gott zu sagen, wie er ist. Ja? Das muss man manchmal ein bisschen trainieren. Manchmal rutscht man da wieder raus. Aber lasst es uns einfach mal trainieren. Wir können nicht alles gleich. Das ist nicht so schlimm. Trainieren wir es eben ein bisschen. Machen es ein bisschen falsch, ein bisschen richtig, ein bisschen weniger falsch und zum Schluss machen wir es richtig. Ne? Gut, ihr Lieben. Was auch immer diese Zeit noch bringt, das ist die Grundlage dafür. Für Heilung von verletzten Gefühlen, für ich muss eine Gemeinde bauen, für was auch immer. Bete den Herrn an. Das ist die Grundlage.